Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Der EU-Gipfel einigt sich nicht nur im Haushaltsstreit, sondern auch beim Klima. Darüber spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten in Warschau. Luxemburg will in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und in Georgien steht heute eigentlich die erste Sitzung des Parlaments an, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Die EU hat die ganze Nacht verhandelt. Heute Morgen dann meldete der Gipfel Vollzug. Sie einigt sich auf ein verschärftes Klimaziel bis 2030. Der Ausstoß von Treibhausgasen soll auf einen Wert von 55% sinken. Nicht nur ihren Klimastreit konnten die 27 Mitgliedstaaten beilegen, auch den Konflikt um den Haushalt und das bereits gestern Abend. Von einem doppelten Sieg sprach der polnische Ministerpräsident Morawiecki und meint damit den Kompromiss zwischen Polen, Ungarn und dem Rest der EU im hart ausgefochtenen Streit um die Blockade des EU-Haushalts. Für das insgesamt 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket ist der Weg jetzt frei. Nun können die 750 Milliarden Euro Hilfen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds fließen, sofern das Europaparlament zustimmt. Florian Kellermann in Warschau, bevor wir über die Einigung im Klimastreit sprechen, lassen Sie uns zuerst noch mal auf die Auseinandersetzungen um den Haushalt blicken. Wie wird dieser Kompromiss auf dem EU-Gipfel in Polen gesehen? Wie fallen die Reaktionen heute Morgen aus?
Die Opposition atmet auf und sagt, wir sind knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Gott sei Dank. Aber die Hardliner im Regierungslager, die sind enttäuscht darüber, dass man den Rechtsstaatsmechanismus nun eben doch zugestimmt hat. Das gilt vor allem für Justizminister Zbigniew Ziobro. Er sagt, das war ein Fehler, da zuzustimmen. Das war kein Erfolg für Morawiecki. Es gibt jetzt auch einen Expertenstreit darüber, wie bindend letztendlich diese Abschlusserklärung ist, diese Schlussfolgerungen des Gipfels, die diesen Mechanismus so ein bisschen einpacken sollen, wie es in Polen heißt. Die einen sagen, rechtlich binden ist das nicht, das hat keinen großen Wert. Die anderen sagen, naja, aber politisch ist das eben doch eine Ansage, wenn das eben von den EU-Staats- und Regierungschefs beschlossen wird. Deswegen ist das eben doch eine wertvolle Erklärung und eine wertvolle Einschränkung des Mechanismus.
Diese Auseinandersetzungen um den Haushalt haben ja auch gezeigt, dass es innerhalb der polnischen Regierung rumort. Wie könnte es da jetzt in Warschau weitergehen?
Ja, wenn der polnische Justizminister Ziobro, den ich schon angesprochen habe, konsequent wäre, dann müsste er jetzt eigentlich die Regierung platzen lassen. Denn aus seinen Reihen kam ja die Parole Veto oder Tod. Keinesfalls der Mechanismus in der Form, wie er vorgestellt worden war. Ich glaube allerdings nicht, dass er diesen Schritt tatsächlich gehen wird, weil der eben letztendlich zu Neuwahlen führen würde. Seine Formation würde dann wohl nicht mehr auf der Liste der PiS kandidieren können. Und dann sehr wahrscheinlich auch an der 5%-Hürde scheitern. Ich glaube also, er wird sich das zweimal überlegen, Ziobro, ob er die Regierung jetzt platzen lässt.
Die polnische Regierung ist ja gemeinsam mit der ungarischen aufgetreten. Haben Sie denn noch Unterschiede beobachten können zwischen Morawiecki und Orbán in der Auseinandersetzung mit EU-Kommission und deutscher Ratspräsidentschaft?
Eigentlich nicht. Sie scheinen sich schon sehr gut abgestimmt und koordiniert zu haben. Klar ist, diese de facto Aufschiebung des Mechanismus war vor allem wichtig für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Er steht vor einer Parlamentswahl 2022 und möchte eben nicht, dass davor Schlagzeilen aufkommen über Verfahren der EU-Kommission, die zu Mittelkürzungen führen könnten. Polen auf der anderen Seite war wohl unter stärkerem Druck, eben durch diese Querelen im eigenen Lager, über die ich schon gesprochen habe. Vizeministerpräsident Jarosław Kaczynski, der starke Mann in Polen, war ziemlich sauer über die Profilierungskampagne des Justizministers und es war wohl für ihn schon auch wichtig, dass da jetzt mal Ruhe ist und diese Debatte in Polen mit diesem Kompromiss auch beendet ist.
Wenn es um EU-Gelder geht, dann gibt es ja mit Blick auf Ungarn Bedenken, dass die Regierung mit europäischem Geld nicht so umgeht, wie es eigentlich rechtlich geboten ist. Für Polen gilt dieser Vorwurf nicht?
Nein, also in dieser Form gilt er für Polen nicht. Es gibt zurzeit einige Maßnahmen der PiS, die wohl dazu führen können, dass es weniger Geld gibt für größere Städte, zum Beispiel Warschau und auch Posen, also für Städte, wo die Opposition in der Lokalpolitik das Sagen hat. Es ist aber, denke ich, kaum zu vergleichen mit diesem himmelschreienden Nepotismus von Orbáns Regierung, wo sich Freunde und Familienmitglieder ungeniert bereichern können. Das wäre in diesem Ausmaß in Polen zumindest für mich unvorstellbar. Die EU-Mittel sind hier im Großen und Ganzen sehr sinnvoll verwendet worden und das sieht man auch, wenn man durch das Land fährt. Warschau hat sich seit dem EU-Beitritt 2004 zu einer modernen Metropole entwickelt. Die Verkehrsinfrastruktur im Land ist radikal verändert. Es gibt viele Autobahnen und Schnellstraßen, die neu sind. Und auch auf den Dörfern ist viel investiert worden in Infrastruktur, aber auch in die landwirtschaftlichen Betriebe, die heute eben vor allem die größeren auf EU-Standard arbeiten.
Welche Bedeutung haben die EU-Gelder denn jetzt für Polen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie?
Ja, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind in Polen spürbar, aber nicht so gravierend wie zum Beispiel in den südeuropäischen Ländern. Trotzdem wird Polen ziemlich viel Geld aus diesem Corona-Hilfsfonds bekommen. Allein über 20 Milliarden Euro an direkten Zuwendungen in den kommenden 7 Jahren. Hinzu kommen ja dann nochmal mögliche Kredite. Das ist natürlich Geld, das man sehr gut gebrauchen kann, um denen zu helfen, zunächst mal, die diese Pandemie besonders hart trifft. Das ist in Polen sehr stark die Transportbranche, die in den vergangenen Jahren einen erheblichen Teil zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen hat und die natürlich auch leidet unter der Corona-Pandemie und den Maßnahmen.
Herr Kellermann, nach dem Durchbruch im Haushaltsstreit hat sich der EU-Gipfel am Morgen ja auch auf das künftige Klimaziel der EU geeinigt. Es hat auch deswegen gedauert, weil Polen und einige andere östliche Länder auf zusätzliche finanzielle Hilfen für die Energiewende beharrt haben. Wie schätzen Sie den Erfolg ein aus polnischer Sicht?
Ja, Polen sieht das auch als Erfolg. Man argumentiert ja nicht mehr so sehr gegen Klimaschutz in den vergangenen Monaten, sondern vielmehr dafür, dass es schlicht mehr Mittel braucht, größere Solidarität, damit auch Polen seine Wirtschaft in dieser Richtung umbauen kann. Polen gewinnt immer noch einen Großteil seines Stroms aus Kohle und es möchte eben ein Industrieland bleiben. Aus polnischer Sicht ist man da aber eben schon dazu bereit, sich zu bewegen und ist auch schon dabei. Es gibt inzwischen ein offizielles Ausstiegsdatum für den Kohlebergbau zur Kohleverstromung. Relativ weit weg noch, 2047, aber immerhin. Und man ist also bereit, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, stark zu reduzieren. Polen möchte dabei als Zwischenlösung auch auf Gas setzen und auch auf Atomenergie möglicherweise. Das kommt nicht bei allen EU-Mitgliedern gut an, aber eine Blockadehaltung war das so, zumindest aus polnischer Sicht, im polnischen Selbstverständnis nicht in den vergangenen Monaten.
Besten Dank für diesen Moment. Besten Dank nach Warschau, Florian Kellermann. Luxemburg will sich stärker für die Menschenrechte einsetzen und dabei mehr Verantwortung übernehmen. Gestern, am Tag der Menschenrechte, hat das Großherzogtum seine Kandidatur für einen Sitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen angekündigt. Der Rat existiert seit 2006 und er steht grundsätzlich jeder Nation offen. Und so kommt es, dass im Hinblick auf den Schutz der Menschenrechte nicht nur Musterknaben, sondern auch Missetäter in diesem Rat sitzen. China und Russland werden da genannt. Im Prinzip kann sich jedes UNO-Mitglied um einen Sitz im Menschenrechtsrat bewerben, gewählt wird auf Zeit. Das Verfahren bietet auch kleinen Ländern die Möglichkeit, sich auf einer größeren internationalen Bühne zu zeigen. Tonja Koch über die luxemburgischen Ambitionen.
Die Wahl findet erst im Oktober des kommenden Jahres statt. Bis dahin hat das Großherzogtum Zeit, die UNO-Vollversammlung davon zu überzeugen, dass auch ein kleines Land wie Luxemburg sich überzeugend für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen kann, sagt der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
Es ist das Engagement, was zählt. Ich glaube, ein Engagement Luxemburgs für zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit oder die Menschenrechtsverteidiger, das sind Sachen, glaube ich, wo wir eine gewisse Glaubwürdigkeit haben.
Nach den Vorstellungen der UNO sollen die Mitglieder des Menschenrechtsrates auch zu Hause strenge Maßstäbe anlegen, um die Menschenrechte wirksam zu schützen. Die Vereinten Nationen haben deshalb Leitlinien erlassen, damit global tätige Unternehmen ihre Verantwortung gegenüber ihren Beschäftigten in den Entwicklungsländern wahrnehmen und zum Beispiel gegen Kinderarmut und Ausbeutung einschreiten. Weil die Regierungen ihren Unternehmen jedoch meist keine verpflichtenden, sondern nur freiwillige Regeln auferlegt haben, ist das Ziel eines fairen wirtschaftlichen Miteinanders bislang nicht erreicht worden. Und das hat vielerorts, wie etwa in Deutschland, den Wunsch nach einem nationalen Lieferkettengesetz ausgelöst. Das sei auch für Luxemburg das Gebot der Stunde, fordert ein breites Spektrum von Nichtregierungsorganisationen, Jean-Louis Zeyen.
Für uns ist ganz klar, wenn man einen Antrag stellt, dass man einen Sitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen haben möchte, dann muss man einfach zeigen, dass man bereit ist, voranzugehen.
Die Befürworter eines solchen nationalen Lieferkettengesetzes stützen sich dabei auf Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die erst diese Woche veröffentlicht worden sind.
Wo 86% der Bevölkerung dann auch klar zum Ausdruck gebracht haben, dass ein nationales Gesetz in Sachen Menschenrechte und Unternehmen zur Glaubwürdigkeit der Kandidatur Luxemburgs für den Menschenrechtsrat bei den Vereinten Nationen beitragen würde.
Statt einem nationalen Lieferkettengesetz bevorzugt die luxemburgische Regierung jedoch eine europäische Lösung, sagt Außenminister Asselborn.
Wenn in einem Land jetzt Menschenrechtsverletzungen geschehen, dieser Betrieb dann einpackt in einem europäischen Land und in ein anderes geht, dann ist nicht geholfen. Das heißt, wenn wir es europäisch bewegen könnten, wäre das das Allerbeste.
Allein auf Europa dürfe man nicht setzen, findet hingegen Jean-Louis Zeyen.
Das Nationale schließt das Europäische in keiner Weise aus. Im Gegenteil, beides ist komplementär. Und in diesem Sinne darf man ruhig erwarten, dass Luxemburg sich bewegt.
Das gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass vom luxemburgischen Finanzplatz aus Milliardensummen bewegt werden. Damit werde Einfluss genommen auf das Geschäftsgebaren international tätiger Unternehmen, so Zeyen. In diesem Zusammenhang zeigt sich der luxemburgische Außenminister jedoch zuversichtlich. Der Erkenntnis, dass auch unter Wahrung der Menschenrechte Geld verdient werden könne, gewinne an den Finanzmärkten mehr und mehr Fürsprecher.
Hier hört man sehr positive Töne, dass in der Finanzwelt Finance and Human Rights, dass das etwas ist, was ich nicht abstoßen darf.
Zweifellos könnte Luxemburg im Kreis der 47 Mitgliedstaaten des UNO-Menschenrechtsrates punkten, wenn es ein nationales oder europäisches Lieferkettengesetz vorweisen könnte. Aber bis Oktober dürfte eine europäische Lösung kaum zu machen sein. Deshalb hat das Land vor 2 Monaten die Universität des Landes mit einer Studie beauftragt, das für und wider zu prüfen, um gegebenenfalls eine nationale Strategie zu erarbeiten.
Was sich Luxemburg für seine Kandidatur für den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vorgenommen hat, darüber berichtete Tonja Koch. Als fair und als frei hatten internationale Beobachter die Parlamentswahl in Georgien bezeichnet und keine gravierenden Verstöße feststellen können. Die Oppositionsparteien in der Südkaukasusrepublik sehen das anders. Sie haben Zweifel, dass bei der Wahl Ende Oktober alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Den Wahlsieg der Regierungspartei Georgischer Traum erkennen sie nicht an. Eine Mitarbeit im Parlament haben sie bislang abgelehnt, soweit so politisch festgefahren, trotz internationaler Vermittlung. Nun sieht der parlamentarische Kalender für diesen Freitag die erste Sitzung des neu gewählten Parlaments vor. Und darüber kann ich mit Gesine Dornblüt sprechen, die für uns mehrere Wochen in Georgien recherchiert hat. Frau Dornblüt, die internationalen Vermittler haben bis zuletzt versucht, zwischen Regierung und Opposition zu schlichten, damit das Parlament seine Arbeit aufnehmen kann. Wie weit sind Sie gekommen?
Ja, Diplomaten sprachen zuletzt von bedeutenden Fortschritten. Die Oppositionsparteien hatten 3 Hauptforderungen. Sie verlangen, sogenannte politische Gefangene freizulassen, sie verlangen vorgezogene Neuwahlen und sie verlangen eine umfassende Reform des Wahlrechts. Die Wahlrechtsreform, die galt als vereinbart. Zu Neuwahlen gab es einen Vorschlag der Regierungspartei, eine Kommission einzurichten und die Stimmen neu auszuzählen, und sollte sich eine Abweichung von mehr als 1% zugunsten der Regierungspartei ergeben, dann sollte es Neuwahlen geben. Es gab entsprechend auch schon Signale, dass sogar mehrere Oppositionspolitiker ins Parlament einziehen wollten, aber die Verhandlungen sind gestern kurz vor dem Abschluss geplatzt.
Und was war der Grund?
Ja, der Generalsekretär der Regierungspartei, der hatte zuvor eine ungewöhnlich harte Erklärung abgegeben. Er hatte nämlich unter anderem angekündigt, dass die Regierungspartei ein Gesetz verabschieden wolle, das solche Parteien künftig von Wahlen ausschließt, deren Vorsitzender keine georgische Staatsbürgerschaft hat. Und das ist eindeutig gemünzt gegen die größte Oppositionspartei, die Nationale Bewegung, und gegen ihren Anführer Michail Saakaschwili, den Ex-Präsidenten, der ist nämlich in Georgien rechtskräftig verurteilt. Die Oppositionspolitiker sprachen daraufhin von Provokation und von Erpressung, und die Dialogbereitschaft war dahin.
Und was bedeutet das jetzt? Kann denn das Parlament ohne Beteiligung der Oppositionsparteien seine Arbeit überhaupt aufnehmen?
Ja, das kann es. Also eigentlich würde das Parlament so aussehen. Es sind 150 Sitze, 91 davon hat der georgische Traum, und die restlichen 59, die verteilen sich auf die größte Oppositionspartei, die Nationale Bewegung mit 35 Sitzen, und weitere 7 kleine Parteien mit jeweils 1 bis 5 Sitzen. Die meisten Oppositionspolitiker haben ja angekündigt, ihre Mandate heute zurückzugeben, und es ist immer noch unklar, ob sich alle Oppositionspolitiker daran halten. Aber im Extremfall haben wir eben nur ein Parlament, in dem nur Vertreter einer Partei sitzen. Das geht, das Parlament kann sich konstituieren, aber es reicht nicht für wichtige Entscheidungen wie zum Beispiel Verfassungsänderungen oder Gesetze, die den Umgang mit abtrünnigen Gebieten in Georgien regeln.
Was ist der Eindruck, Frau Dornblüt? Worum geht es eigentlich wirklich in diesem Konflikt? Um Wahlfälschung oder um mehr?
Ich denke, es zeigt sich wieder einmal, dass Georgien seit vielen Jahren zutiefst politisch gespalten ist. In einerseits die Regierungspartei und ihre Anhänger mit einem superreichen Vorsitzenden und dann in die Oppositionspartei mit einem verurteilten Ex-Präsidenten an der Spitze, der immer noch aus dem Ausland Einfluss nimmt. Es geht da nur selten um Inhalte. Vorwürfe werden auch oft maßlos übertrieben, ist mein Eindruck. Und die Parteien erscheinen schlicht und ergreifend nicht dialogfähig. Die sind nicht kompromissfähig, und es herrscht die Meinung, dass die Mehrheit einfach bestimmt, ohne die Meinung der Minderheit zu berücksichtigen. Diese Wahl, die sollte das eigentlich ändern. Deshalb hatte es eine Wahlrechtsreform gegeben, die auch kleine Parteien begünstigt hat. Und deswegen hatten auch viele gehofft, dass die Regierungspartei Georgischer Traum keine absolute Mehrheit mehr bekommen würde. Das hat nicht geklappt, und jetzt ist die Spaltung möglicherweise sogar noch tiefer als vorher.
Zu der politischen Krise kommt ja noch die Corona-Pandemie hinzu. Georgien gehört zu den Ländern mit den höchsten Infektionszahlen weltweit. Was beobachten Sie? Wie bewältigt die Regierung die Corona-Krise?
Ja, im Frühjahr ist ja Georgien noch mustergültig durch die Pandemie gekommen. Jetzt explodieren die Zahlen, und das Gesundheitssystem ist am Rande der Leistungsfähigkeit. Es gibt schon seit Mitte November harte Maßnahmen. Schulen, Kitas, Geschäfte sind geschlossen. Kein Nahverkehr in großen Städten, nächtliche Ausgangssperren. Und dennoch scheint mir die Akzeptanz der Maßnahmen relativ hoch. Das kann aber ein Problem werden, wenn diese Pandemieentscheidungen nur von einer Partei gefällt werden. Damit sind wir wieder bei der politischen Krise. Wenn sie nur von einer Partei gefällt werden, statt von einer breiten politischen und gesellschaftlichen Mehrheit getragen zu werden.
Besten Dank. Wenn Sie mehr über Georgien und von Gesine Dornblüt hören möchten, dann empfehle ich Ihnen die Gesichter Europas morgen um 11.05 Uhr im Deutschlandfunk und vorab schon heute in unserer Audiothek. Und das war's von uns. Das war's von Europa heute mit Katrin Michaelsen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.